We're gonna make America great again. Ein sehr berühmter Ausspruch von Donald Trump, gerade im Wahlkampf im letzten Jahr. Ihm geht es darum, Amerika wieder großartig zu machen, Amerika zur Nummer eins in der Welt zu machen. Der große Unterschied zwischen Donald Trump und uns Christen besteht darin, dass wir nicht eine Nation auf Platz eins in dieser Welt heben wollen. Unser Ziel ist es nicht, etwas Bestimmtes wieder großartig zu machen, sondern we're gonna make God great again, wenn man so will. Wir wollen Gott wieder groß machen in dieser Welt. Jesus first. Gott soll an erster Stelle stehen, Jesus an erster Stelle in unserem Leben. Und das ist manchmal eine Herausforderung, wenn das Leben eben mal nicht so einfach ist. Wenn das Leben mit Leid durchzogen ist, Gott dann an erste Stelle zu setzen, ihn groß zu machen, ihn zu ehren über den Problemen unseres Lebens. Ein Mann in der Bibel, der das sehr gut konnte, ja geradezu perfektionierte, würde man fast sagen, ist der David. David, der kam schon, heute würde man sagen, aus einer schwierigen Familiensituation. Der hatte es nicht einfach. Aber Gott hatte einen Blick auf ihn gerichtet. Und als sich der König in Israel auf Abwege befand, der Saul hieß, salbte Gott David zum König. Er ernannte ihn. Doch er wurde nicht sofort König. Und anstelle, dass sein Schwiegervater Saul ihn irgendwie jetzt förderte, als eine Art Mentor fungierte, wurde er neidisch, hasste ihn und trachtete ihn nach dem Leben. Und David blieb nichts anderes übrig als die Flucht. Und er floh dahin, wo Saul keinen Zugriff mehr hatte, zum Erzfeind der Israeliten, zu den Philistern. Und dort wurde David ein bewährter Mann, ein verdienter Soldat. Und als Dankeschön bekam er die Stadt Ziklag, wo er mit seinen Männern und deren Familien wohnen durfte. Doch dann passierte eines Tages etwas, was David in eine ungute Lage brachte. Es kam zu einer großen Entscheidungsschlacht zwischen dem Herr Sauls auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Philistern. Und David, der nun im Lande der Philister schon einige Zeit war, der fand sich auf einmal auf der Seite der Philister wieder. Und er fühlte sich überhaupt nicht gut in dieser Position. Er sollte nun gegen sein Volk kämpfen. Er hatte es immer vermieden, gegen die Israeliten zu kämpfen bis dahin, weil er eines Tages König werden sollte über dieses Volk. Und weil er sagte, gegen Gottes Volk wende ich mich nicht. Und aus der Lage kam er zum Glück raus. Denn die Philister, die Heerführer der Philister, misstrauten ihm. Sie sagten, wir können doch nicht mit einem geborenen Israeliten in unseren Reihen antanzen und gegen die Israeliten kämpfen. Der fällt uns doch bestimmt in den Rücken. Und so schickten sie ihn zurück nach Ziklag. Und David war ganz schön erleichtert, dass er aus dieser Bredouille herauskam. Und während er noch so erleichtert war und das Lied pfiff von der Freude darüber, kam er nach Ziklag und ihn traf der Schlag. Ich lese den Text aus 1. Samuel 30, die ersten 8 Verse. 2 Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Karmel, Nabals Witwe, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er befahl dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, die Tasche mit den Losen zu holen. Als Abiatar mit den Losen kam, fragte David den Herrn, soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete, ja, verfolg sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Die Geschichte hat zu Anfang einen großen Kontrast zwischen der Erleichterung, nicht kämpfen zu müssen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese knallharte Realität. Die Situation zu wissen, alles, wofür ich gearbeitet habe, ist dahin. Mein ganzer Besitz kaputt. Die Stadt Ziklag liegt in Schutt und Asche da. Aber eben nicht nur das, sondern das, was einem am liebsten und am teuersten ist, die Familie verschleppt. Frauen weg, damals konnte man noch mehr Frauen heiraten, da wollen wir heute nicht drüber reden. Frauen weg, Kinder weg. Alles hin. Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit ertränken sich in einem großen Tränenmeer. Und die völlige Ungewissheit, was passiert ist, die völlige Ungewissheit, was passieren wird mit den Kindern, ob die schon längst in irgendeinem Bordell verkauft worden sind, wer weiß das schon. Keine Ahnung, ob man die Geliebten je wiedersehen wird. Wenn einem die Säule im Leben wegbricht und man keine Ahnung hat, ob man sie jemals zurückbekommt, stürzt einen das in eine tiefe Depression. Und man muss sich das vorstellen, da sind diese muskelbepackten Kerle, diese mega großen Kämpfer, verdiente Männer alle, die keine Angst haben, in der Unterzahl gegen ein großes Heer zu kämpfen, aber sie sind so fertig. Sie heulen, der Schmerz ist so groß, bis sie völlig erschöpft waren. Resignation total. Aber halt so richtige Kämpfertypen, richtige Machertypen. Und irgendwann kommt der Gedanke, es kann doch nicht sein, dass wir nur hier sitzen und jammern. Irgendwas müssen wir doch tun. Irgendwas müssen wir doch machen, um mit unserem Schmerz klarzukommen. Und da fällt ihnen etwas ein. In Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, sagte Meister Yoda einmal, Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Der Schmerz, den diese Männer erlebten, ist unfassbar tief. Und er ist gepaart mit einer tiefen Furcht. Mit der Furcht, dass ihre Verlustangst um ihre Familien schon längst Realität geworden ist. Dass sie irgendwo in der Sklaverei sind. Und diese Furcht lässt sie auf die dunkle Seite des Lebens kommen. Lässt sie in Wut geraten und führt zu blankem Hass. Der Schmerz hat sich in ihr Herz gebrannt. Er frisst sich durch das Herz und er ist an der obersten Stelle des Herzens angekommen. All das, was bis dahin Priorität im Leben hatte, was den Blick auf das Leben bestimmte, ist nun weg und stattdessen ist der Schmerz an diese Stelle gekommen. Und er paart sich mit dieser Befürchtung, mit dieser großen Angst des Verlustes. Und so fangen sie an, in ihrem Schmerz, der jetzt eine viel zu hohe Priorität bekam, sich auf ihn komplett einzulassen, ihn entscheiden zu lassen. Und dieser Schmerz entfesselt sich. Er entfesselt sich in Wut, in Hass und gipfelt in dem Wunsch, David zu steinigen. Man erinnert sich ganz kurz, David ist genauso betroffen wie die Männer. David ist genauso Opfer. David wurde genauso von den Amalekitern getroffen. Seine Frauen sind auch weg, sein Besitz ist auch hin, seine Kinder sind auch weg. Aber der Schmerz der Männer ist so groß, dass sie zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden können. Zwischen Täter und Opfer nicht mehr entscheiden können. Und der Schmerz treibt sie dazu, dass sie wahllos handeln. Ein klarer Kopf würde hier trennen und erkennen, David ist Freund und Opfer, sie können das nicht mehr. Und ich glaube, dass das ganz stark damit zusammenhängt, weil der Schmerz die oberste Priorität im Leben geworden ist. Ich sage nicht, dass Schmerz keine Berechtigung hat. Ganz im Gegenteil, das sehen wir gleich bei David noch. Und dass Schmerz immer zu Mordgedanken führt, das sicherlich auch nicht. Aber wo Schmerz die oberste Stelle im Herzen erklimmt, also die Stelle, die eigentlich Gott gehört, wird er unkontrollierbar. Da haben wir die Männer auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diesen armen Kerl David. Genauso vom Schicksal getroffen. Und jetzt steigert sich das Ganze nochmal, weil er jetzt auf einmal in Lebensgefahr schwebt. Aber was er macht, ist äußerst bewundernswert. Er fängt nicht an, seine Waffen zu polieren und zu sagen, ich wehre mich. Mir doch egal, wenn ich in den Tod gehe, nehme ich immer noch viele von euch mit. Er fängt auch nicht an zu argumentieren. Er fängt auch nicht an, irgendwie zu sagen, ja, eigentlich war das ja die Idee vom Joab hier, ja? Beschuldigt mal den. Er sucht auch nicht einen anderen Sündenbock, sondern Davids Schmerz verändert sich, denn sie paart sich nicht mit Furcht, wie bei den anderen. Sie paart sich mit einer Sehnsucht. Mit einer Sehnsucht danach, dass Gott eingreift, mit einer Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Und so sucht er die Zuflucht bei Gott und im Luthertext heißt es schön, er stärkte sich im Herrn. David stärkt sich bei Gott. Genauso betroffen wie die anderen, gibt er dem Schmerz aber nicht die oberste Priorität. Sondern seine oberste Priorität bleibt bei Gott. Er verhärtet sein Herz nicht, wie es die Männer taten. Er hält fest an Gott. Er lässt sich von Gott ermutigen. Er merkt, dass der Schmerz zur Nummer zwei seines Lebens geworden ist. Und sich anschickt, Nummer eins in seinem Leben zu werden, den alles bestimmenden Blick zu bekommen. Und gerade deswegen flieht er zur Nummer eins seines Lebens, zu Gott. David stärkt sich im Herrn. Was er genau konkret macht, das steht hier nicht im Text. Aber was klar ist, er öffnet sich Gott, er bezieht Gott mit ein. Und ein Weg, wie das passiert, ist Anbetung. Anbetung ist eine Sache der Erfahrung. David hat in seinem Leben so oft erlebt, dass Gott gut ist mit ihm meint. Ich habe vorhin einige Lebensbilder aus dem Leben Davids skizziert, wie schlecht sein Leben eigentlich lief. Aber in all den Situationen hat er immer wieder gemerkt, dass Gott es gut mit ihm meint. Und wenn die Menschen es doch böse mit ihm trieben, wusste er, bei Gott hat er eine feste Stütze. Jemand, der es gut mit ihm meint. Jemand, der auf sein Leben schaut und ihn annimmt. Mutter und Vater haben mich verstoßen, sagt David einmal über sein Leben. Aber bei dir finde ich Zuflucht. Das, was er in dieser Welt von Menschen nicht erlebt hat, die totale Annahme, die Gewissheit, mein Leben kommt zum Ziel und gelingt, das bekam er bei Gott. Und deswegen hat er immer wieder in leidvollen Situationen Gott gesucht. Leid ist ein Pfad. Ich will damit nicht sagen, dass Gott das Leid zulässt. Verstehe das nicht falsch. Aber Leid ist ein Pfad, wie Gott uns näher an sein Herz zieht. Schlimme Situationen, die passieren, sind Situationen, in denen Gott uns noch mal näher an sich heranzieht. So wie er den David in dieser Situation näher heranzieht. Und David betet Gott dafür an. Die Psalmen sind voll mit Liedern, mit Gebeten, die David geschrieben hat. Und immer wieder sieht man genau das. Eine schlechte Situation und David macht Gott groß darüber. Er betet Gott im Leid an. Er macht Gott groß über die Probleme seines Lebens. Und dahinter steht ein Zutrauen. Ein Zutrauen, dass die Situation Gott nicht entglitten ist, dass Gott nicht völlig verzweifelt im Himmel sitzt und sagt, Gabriel, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sondern es ist das Zutrauen, dass Gott immer noch Herr der Situation ist. Und dass Gott es auch in schlimmen Situationen gut mit einem meint und einen auch hindurchführt durch das finstere Tal. Und David spricht das aus. Wir kennen das alle, wenn wir Situationen haben, in denen wir etwas fühlen, in denen wir irgendwie eine bestimmte Empfindung haben und behalten die für uns, dann treibt uns das umher. Mal positiv ausgedrückt, wenn man verliebt ist, macht das nur Sinn, dass man irgendwann die Person, in die man sich verliebt hat, der das auch sagt. Ja? Denn nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und wir wissen, wie hilfreich das ist, wenn wir unsere Herzenslage aussprechen. Und David hat das immer wieder gemacht. In der Anbetung geht es darum, Gott groß zu machen über die Probleme, auszusprechen, dass er die Nummer eins in unserem Leben ist, weil nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das selbst wenn unser Herz manchmal gar nicht mitkommt. Manchmal wir vielleicht die Dinge ganz anders empfinden, manchmal wir vielleicht sogar das gar nicht so genau wissen, dann lohnt es sich, das trotzdem auszusprechen, damit unser Herz eine Richtung hat, hinter das es hinterherkommen kann. Gott im Leid groß machen. Dabei sollen wir trotzdem authentisch sein und wir dürfen auch klagen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott sich um das verwundete Herz kümmert. Das ist genauso, wie wenn man einen Autounfall hat und fährt dann damit in die Werkstatt. Dann kann man sich neben das Auto stellen und dem Kfz-Meister die ganze Zeit die Ohren vollheulen, sage ich immer, mein Auto ist kaputt, mein Auto ist kaputt, mein Auto ist kaputt. Aber davon wird das Auto nicht ganz. Irgendwann wird der Kfz-Meister sagen, ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass das für Sie ein großes Leid ist, aber vertrauen Sie mir, ich kriege das wieder hin. Ich kriege das Auto wieder ganz. Und so ist es auch mit unserem Herzen in der Anbetung. Wir dürfen authentisch sein, wir dürfen Gott klagen, wir dürfen ihm die Ohren vollheulen, aber wir dürfen auch darauf vertrauen, dass er das Herz wieder heile macht. Und dafür müssen wir noch nicht einmal, jetzt ist das Schöne, alles in den Liedern verstehen bis zum letzten Punkt und Komma. Denn Anbetung ist nicht etwas Rationales, wo es darum geht, Hauptsache wir verstehen alles, sondern wir spannen einen Raum auf, wo Gottes Gegenwart sich drauf bewegt. Wir spannen einen Raum auf, wo wir vor Gott treten und dort wird unser Herz heile. Und ob wir da immer alles verstehen, ob uns da jedes Lied gefällt, das ist gar nicht so wichtig, weil die Lieder, die singen wir ja gar nicht für dich und mich, sondern die singen wir für Gott. Und es geht eben darum, dass wir einen Raum aufspannen, wo das Herz heile wird. In dem Psalm heißt es, der Herr wohnt über dem Lobpreis der Kinder Israels. Gott wohnt im Lobpreis, Gott wohnt da, wo wir ihn groß machen. Und das können wir im Singen tun, aber auch in Gebeten, indem wir es ihm zusagen, so wie David es gemacht hat. David betet Gott an, er stärkt sich im Herrn. Und immer wieder bekommt er dadurch eine Perspektive. So auch hier. Und die Perspektive ist, dass er den Priester Abjata holen lässt. David stärkt sich bei Gott und er wird sofort ermutigt, den Priester zu holen und Gott konkret zu fragen, was jetzt zu tun ist. Anbetung ist keine Fürbitte, das darf man nicht verwechseln. Anbetung ist nicht der Ort, wo wir Gott darum fragen, wie es jetzt mit unserem Leben weitergehen soll. Anbetung ist zweckfrei, da machen wir Gott groß. Deswegen haben wir die Fürbittezeit im Gottesdienst auch nie in der Anbetungszeit. Aber Anbetung führt zur Fürbitte. Und das kann sogar dazu führen, zu ganz konkreten Rat suchen. Dass wir Gott in ganz konkreten Situationen um Rat fragen. David betete Gott an, er stärkte sich in Gott und dann als nächsten Schritt wollte er Weisung von Gott haben für sein Leben. In dem Bewusstsein, dass die Situation übrigens immer noch sehr lebensbedrohlich ist. Und dass seine Frau immer noch weg ist, der Schmerz immer noch da ist. Aber er ist bereit, weil er gestärkt ist in der Anbetung Gottes, sich aufzumachen im Schmerz und Gott zu gehorchen, egal was er sagt. Und so lässt er den Oberpriester Abjata antanzen. Und dann befragt er ihn und Gott spricht und sagt etwas relativ Logisches. Ja, jagt den hinterher. Und gibt noch ein nettes, und er spoilert noch das Endergebnis und sagt, du wirst die Leute auch wieder erretten. Als ich das so las, dachte ich, ja eigentlich doch was Logisches, oder? Wenn deine Liebsten entführt werden, hinterher sich auf die Suche machen, das macht auch Liam Neeson in 96 Stunden, muss man dafür Gott extra befragen? Das Spannende ist, Gott sagt hier etwas relativ Logisches, was aber keiner sehen konnte. Keiner sehen konnte, weil der Schmerz und die Perspektivlosigkeit so sehr vorbestimmt haben. Gott spricht manchmal zu uns Dinge, die anderen vielleicht gar nicht so groß und wichtig erscheinen, gar nicht so weit hergeholt sind, aber wir selber können sie nicht sehen, weil wir in anderen Dingen gefangen sind. Aber wenn wir uns auf die Suche nach dem Reden Gottes machen, wird Gott uns Weisung geben. Wenn wir im Herzen der Anbetung Gott fragen, wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen, wenn Gott spricht. Und wir bekommen eine Gewissheit. Gott kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen reden. Damals hier bei David sprach er durch das Los, durch den Ephod. Das war so eine Sache, an die hat sich Gott gebunden, weil der Heilige Geist eben noch nicht auf dieser Welt in den Gläubigen war. Ist ja heute ein bisschen anders. Deswegen hat Gott sich nicht mehr so gebunden an Lose, auch wenn er manchmal durch alles Mögliche sprechen kann. Aber das Spannende, egal auf welche Art und Weise Gott spricht, wir merken es. Wir merken es, wir bekommen eine Gewissheit, wenn Gott unser Leben anrührt. Und das kann manchmal sein, dass das so ist, dass da jemand etwas sagt, der gar nicht über unsere Situation Bescheid weiß, gar nichts weiß, aber wir merken, es passt in unser Leben und Gott benutzt da etwas. Und wir bekommen eine Gewissheit, so ist es. Und so ist es hier auch bei David. Er bekommt eine Gewissheit und sein Zutrauen in Gott wird noch einmal gestärkt. Und er ist bereit zu gehorchen und jagt den nach. Und am Ende wird wirklich alles gut. Er bekommt die Leute zurück. Gott erspart uns kein Leid. Das war mein erster Punkt heute. Da, wo der Schmerz die oberste Stelle im Herzen bekommt, wird er unkontrollierbar. Wenn der Schmerz droht, uns aufzufressen, zieht uns Gott in die Anbetung. Viertens, Anbetung macht Raum für Gott, der unser verwundetes Herz heilt. Und schließlich, wo Gott redet, bekommen wir Gewissheit. Amen. Gott stärkt uns nicht nur in der Anbetung, er stärkt uns auch im Abendmahl. Wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, ist das zum einen ein Erinnern an Jesu Tod und Auferstehung, aber zum anderen ist es auch eine Stärkung, denn im Abendmahl wird die Vergebung Gottes greifbar. Sie ist eine Einladung Jesu für unser Leben, diese Stärkung. Und jeder, der der Einladung Jesu in seinem Leben folgen möchte, der ist herzlich eingeladen, an den Tisch des Herrn zu kommen. Und wir wollen uns auf diese Begegnung mit Jesus Christus vorbereiten, indem wir beten. Gott, vieles drängt sich in unserem Leben an den Platz, der dir eigentlich zusteht. Und dies prägt oft den Blick auf das Leben. Und letztlich merken wir, wie uns dies gefangen nimmt. Wir bitten dich, befreie du uns aus diesem Würgegriff. Lass unsere Seele aufatmen unter deinem Zuspruch, denn du sagst Ja zu uns. Dir sind wir recht mit allen unseren Unzulänglichkeiten. Du vergibst uns unsere Schuld, damit wir leben können, aufrecht und frei. Gott, wir brauchen dich. Stärke uns durch dein Erbarmen. Und all das, was sich in unserem Herzen gerade bewegt, das wollen wir vor dich bringen in der Stille. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Gott spricht uns zu durch den Hebräerbrief. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit wir Erbarmen finden und er uns Gnade schenkt. Nun gehören unsere Herzen. Wir hören die Worte, mit denen Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, da unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte, gab es seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist das Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt alle daraus. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Christe, du Lamm Gottes. Der Welt, der Welt. werden das wie immer in einem Kreis hier vorne feiern, das Abendmahl gleich. Und ich werde nicht müde zu ermutigen, wenn Sie sehen, dass der Kreis schon gut gefüllt ist. Hier vorne darf man sich auch hinsetzen. Wir werden danach noch weitere Kreise haben. Also Sie müssen nicht alle in den ersten oder zweiten Kreis kommen. Wir schaffen das. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wie immer werden Brot und Traubensaft gereicht. Der erste Kelch zum Eintunken und der zweite zum Trinken. Und auch die Kinder sind herzlich willkommen. Da kommen sie schon. Hallo, liebe Kinder. Ihr werdet gleich gesegnet werden. Und nun kommt, alles ist bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Sie nieder meine Hand. Lege sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles sein, nichts ist für deine.
Als Zeichen, dass wir eins sind in Jesus Christus, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Thank you.
leg sie nieder, lass sie los meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles sein, den Weg lässt nicht sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will dich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein.
Als Zeichen, dass wir eins sind in Jesus Christus, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Seitdem du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen. Thank you. mein Lob. Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.
Als Zeichen, dass wir mit Christus verbunden sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Thank you.
ganzen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Herr, deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen. Schweigen müssen nun die Feinde. Es gibt noch ein paar Bekanntmachungen zu treffen und als erstes, genau, bitte ich die Dorothee einmal nach vorne, die ist schon ganz schnell unterwegs.
Ich möchte Sie auf eine besondere Aktion hinweisen, die wir als Komm-Flüchtlingsaktion machen, und zwar bauen wir von Mittwoch bis Montag ein Baumhaus mit Geflüchteten und Deutschen, ungefähr 30 Quadratmeter, 10 Meter lange Bäume, wird eine spannende Aktion, an der auch die Medien großes Interesse haben. Am Donnerstag kommt Bergisch Land und die Redakteurin hat zu mir gesagt, sowas macht der CVJM. Ich dachte, das wären Jugendliche, die zu schüchtern sind, um sonst Freunde zu finden, in abgedunkelten Räumen sitzen und als Aktion Tischtennis spielen. Na, habe ich gesagt, da können wir Sie am Donnerstag eines Besseren belehren. Ob das gelingt, können Sie am Donnerstagabend im Fernsehen sehen. Ob es uns gelingt, das Baumhaus tatsächlich zu bauen, davon können Sie sich am Sonntag nach dem Gottesdienst überzeugen. Da machen wir ein großes Buffet und stellen es der Öffentlichkeit vor. Dafür habe ich schon von einigen arabischen Frauen bekomme ich Essen, bräuchte ich aber noch ganz dringend Salate und Kuchen. Ich würde mich total freuen, wenn Sie an diesem spannenden Projekt teilnehmen und vielleicht einen Kuchen oder einen Salat spenden. Danke. Das Ganze findet statt im CVJM Langerfeld. Die haben nämlich ein kleines Wäldchen, das nutzen wir. Da wird auch gezeltet, am Lagerfeuer gekocht und so weiter. Ja, ich freue mich, wenn Sie mal vorbeikommen und gucken.
So. Und die Dorothee hat auch schon gesagt, man kann nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst hingehen. Das heißt, wir haben nächsten Sonntag wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst. Predigen wird der Vorsitzende des CVJM Heckinghausen, Hans Eckert vom Bauer. Der ist übrigens auch heute an der Technik und hat das wieder mal großartig gemacht. Um 18 Uhr nächsten Sonntag ist dann auch Anbetungsgottesdienst und nächsten Sonntag ist kein Kindergottesdienst, weil die Kindergottesdienstmitarbeiter alle unterwegs sind leider. Dann gibt es noch eine schöne und eine traurige Nachricht. Die schöne ist, wir sind ja nicht eine Gemeinde, die allzu viele Trauungen hat, aber nächsten Samstag ist eine. Und zwar werden Christina Rodewald und Ralf Ehrenputsch kirchlich heiraten. Herzliche Einladung am nächsten Samstag. Und dann bitte ich Sie zur Fürbitte aufzustehen. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Sabine Ursula Kinscher-Möller.
Lieber Vater im Himmel, bitte nimm Frau Sabine Kinscher-Möller gnädig bei dir auf und schenke ihrer Seele Ruhe. Bitte tröste die, die zurückbleiben. Herr unser Gott, du weißt alles über uns Du kennst auch die Dinge, die wir lieber für uns behalten und von denen wir möchten, dass sie niemand erfährt. Trotzdem lässt du uns nicht los. Gerade darin erfahren wir deine Gnade und Barmherzigkeit. Herr unser Gott, manchmal drehen wir uns nur um uns selbst. Unsere eigenen Probleme halten uns ganz gefangen. Befreie uns aus einer Haltung, die nur auf sich selbst sieht. Öffne uns die Augen für die Nöte der anderen, die nicht selten viel größer sind als unsere eigenen Probleme. Herr unser Gott, mit allem, was uns bewegt, dürfen wir zu dir kommen. So bitten wir dich für die, die müde geworden sind im Glauben. Schenke ihnen neue Kraft. Für die, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, sei ihnen nahe. Für die, die Probleme in der Familie durchleben, lass sie die Probleme lösen können. Herr, wir vertrauen auf deine Hilfe. Du bist für uns da. Du weißt einen Weg für uns. Darauf vertrauen wir. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
und so möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen das Segenslied unter der Nummer 170, die Strophen 1 und 2.